Ja, hallo Jens. Jens Marionette ist dein ganzer Name, ne? Und ich freue mich, dir heute ein paar Fragen stellen zu dürfen. Und also mein Hallo. Also meine erste Frage ist, ich glaube, ich habe dich, glaube ich, jetzt um 2 Jahre oder so nicht mehr gesehen. Also wie waren die letzten 2 Jahre für dich?
Ja, sehr zurückgezogen. War ja auch dann Corona-Lockdown sehr viel. Ich war dann ziemlich viel für mich allein hier. Ab und zu mal einkaufen gegangen, in den Wald gegangen. Und habe mich da auch von den sozialen Kanälen, also von Internetmöglichkeiten, so zurückgezogen weitgehend. Habe noch fleißig YouTube-Videos aufgenommen, die allerdings etwas experimenteller Natur waren. Und ja, war dann so sehr privat einfach, die letzten 2 Jahre. Und ja, das Hauptthema war eben auch Corona irgendwie so für mich, impft man sich oder nicht oder wie auch immer. Naja, diese Sache. Ja, und ja, ich habe mit, sag mal so, psychedelischen Substanzen experimentiert. Ich möchte da nicht näher ins Detail gehen, weil ich auch keine Werbung für sowas machen will. Hab da viele Erfahrungen gemacht, spiritueller Natur, die sehr interessant waren für mich. Und ja, das war sehr dominant in diesen 2 Jahren bei mir. Und es ist jetzt so wieder nicht mehr so dominant. Also wenn du dazu noch Fragen hast, kannst du die gerne stellen. Muss ich dann sehen, wie viel ich davon beantworte. Das Problem ist einfach, dass es immer Nachahmereffekte gibt, dass Menschen sich dann animiert fühlen, wenn man darüber zu viel redet oder darüber überhaupt redet. Und es ist ein sehr gefährliches Pflaster, muss ich dazu sagen. Also es ist, man kann da wirklich viel falsch machen und für die psychische Gesundheit kann das auch durchaus mal negative Folgen haben, wenn man das irgendwie übertreibt oder respektlos an die Sache rangeht. Das ist also nicht so einfach. Es gibt sicherere, ich sag mal, es gibt sicherere spirituelle Wege als den Weg der Substanzen.
Also Drogen können unter Umständen helfen aufzuwachen oder in die Psychiatrie bringen oder
Also ich hatte mal den Eindruck, dass gewisse Substanzen Prozesse beschleunigen können. Das kann auch sein, nur das Problem ist einfach, die Erfahrung zu machen, transzendentale Erfahrung zu machen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die dann in das Leben zu integrieren und zu verdauen sozusagen. Und der Verdauungs, also der insgesamt, wo man das dann wirklich als kondensierte Weisheit sozusagen in sich hat, als inneres, ja, wie soll man das ausdrücken, als wo das dann vom Verstand ins Herz absinkt sozusagen und wirklich zu meiner Wahrheit dann auch wird. Das glaube ich nicht, dass man das überhaupt beschleunigen kann damit. Also diese spirituellen Prozesse, Erwachensprozesse oder wie man das auch immer nennen mag, die haben einfach bei jedem unterschiedliche Zeitdauer. Und ja, man kann gewisse Türen aufmachen damit. Aber es ist eben die Frage, ist das so gut, wenn man die schon aufmacht? Ja, also das kann ich damit eben auch, du hast es so ungefähr gesagt, ja, es kann was Positives bringen für das eigene Leben, es kann aber auch wirklich dann in der Psychiatrie enden, solche Geschichten, ja. Das kann durchaus passieren, ja. Es ist eigentlich, also ich muss immer sagen, ich kann das nicht empfehlen, obwohl ich es selber gemacht habe. Ich kann das aber nicht empfehlen. So, das muss ich dazu sagen. Es ist sowieso so, dass die Menschen, die das tun, dann, dass sie sowieso das tun. Also die machen das sowieso, weil sie davon so angezogen werden, dass sie keine andere Möglichkeit haben, als das zu tun. So habe ich das zumindest erlebt. Also diese Sachen kamen einfach in mein Leben. Irgendwelche Bekannte oder Freunde haben mir Sachen geschenkt. In der Richtung einfach. Da hatte ich dann plötzlich was in der Hand. Ja, kannst du mal ausprobieren. So. Also es war jetzt nicht so in der Diskothek oder so, dass ich davon irgendwelchen Dealern oder so angeschnackt oder so war das nicht. Sondern es ist einfach über vertrauenswürdige Kanäle zu mir gekommen, sozusagen. Und dann habe ich das auch ausprobiert so und damit rumexperimentiert. So. Hm.
Aber das, was wir sind, ist keine spirituelle Erfahrung, oder?
Genau. Das Sein hat mit Erfahrung eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Das Sein ist einfach das Sein. Das Sein ist, es ist einfach so, wie es ist. Und die Erfahrungen, die spielen sich ja vorwiegend in irgendeinem Bewusstseinsbereich ab, der dann doch eher so mit dem mit dem Mind zu tun hat, ja, also mit dem Verstand. Und es ist so gewesen, dass ich einen regelrechten Hunger hatte auf diese Erfahrung, auf spirituelle Erfahrung, und den habe ich einfach gestillt. Und das kann man aber auch durch Meditation zum Beispiel erreichen. Ja? Also es gibt im Grunde zwei Arten von Samadhis, spirituellen Zuständen. Der eine Samadhi ist bedingt, also den kann ich durch Meditation oder durch die Einnahme von Substanzen herbeiführen. Aber der wirkliche Samadhi, der echte, also der finale oder der Befreiungssamadhi, der ist unbedingt. Also das heißt, den kann man nicht herbeiführen. Das ist ein Nichtgeschehen, welches eigentlich gar nicht passiert, aber welches doch alles ist. Also das kann man auch nicht in Worte fassen. Die Inder nennen es Nirvikalpa Samadhi. Der ist nicht so erreichbar. Ja? Da kann ich nichts für tun. Ja? Alles, was ich scheinbar dafür tue, tue ich quasi dagegen, wenn man so will. Ja, ist natürlich auch Quatsch. Man kann auch nichts dagegen tun. Dieser Zustand, der kommt einfach irgendwann oder er kommt nicht. Das kann man nicht beeinflussen. Und das hat auch nichts mehr mit Erfahrung zu tun. Also man könnte sagen, es geht dann irgendwann, es fängt vielleicht mit Erfahrungen an, mit bedingten Erfahrungen an, und endet dann in der Unbedingtheit, also in der Absolutheit, die dann, wo auch vollkommen klar ist, dass da nie etwas geschehen ist. Also das war schon immer so. Ja, das ist einfach mehr so ein Entdecken, das bin ich wirklich, das war ich schon immer. Ja, das ist unabhängig, das ist zeitlos. Das ist einfach zeit- und raumlos.
Ja. Und wann hast du das entdeckt? Ist das schon länger her, oder? Wenn man davon Zeitrahmen.
Ja, also das ist schon dieser Nirvikalpa-Zustand, der ist nicht so lange jetzt. Es ist kein Zustand, das muss ich gleich dazu sagen. Wie soll man es nennen? Das ist noch nicht so lange her. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ein, zwei Monate so in dem Dreh. Ja, ein bis zwei Monate.
Was ist da anders jetzt? Also
ja, es ist überhaupt kein Ego mehr. Nichts. Da ist nichts. Da ist nur noch Sein. Das ist alles so unmittelbar. Also so wie ich das erlebt habe, war das so, das ähnelte der Beschreibung von, wie Eckhart Tolle sein Erwachen beschrieben hat. Der ist ja irgendwie abends eingeschlafen mit depressiven Gefühlen und dann hat er so einen Strudel erlebt irgendwie und dann war er weg. Dann ist er eingeschlafen, so hat er das beschrieben. Und am nächsten Morgen war alles merkwürdigerweise anders. Also direkt, unmittelbar. Also man erlebt sich selbst unmittelbar in allem, was man sieht, fühlt und hört. Da ist keine Trennung mehr. Ja, es ist aber nicht so, dass man das ein Einheitsgebaren nennen könnte, sondern es ist eine direkte Einheit, die einfach da ist, unabhängig von dem, was ich mit meinem Mind mache. Also ich kann mich jetzt auch besaufen, zum Beispiel, ja, dann bleibt das so. Das ist nicht veränderbar, durch nichts. Der Verstand funktioniert dann natürlich nicht mehr, fängt man an zu leiden, aber man ist immer in diesem, man ist das immer. Das ist ein Unterschied, denn es ist unbedingt und zeitlos. Und das ist noch nicht so lange her, ich bin da reingekommen, ich bin da nicht reingekommen. Also es ist geschehen, bei mir auch so. Ich bin abends eingeschlafen und als ich morgens aufwachte, es waren 4-5 Stunden geschlafen ungefähr, gegen frühen Morgen bin ich aufgewacht, zwischen 3 und 4 oder sowas war das. Und plötzlich habe ich das festgestellt, dass alles so irgendwie anders ist und dass ich auch, dass da überhaupt nichts mehr ist irgendwie. Und dann habe ich das ganz bewusst, wie ich dann immer wacher wurde, habe ich dann immer gedacht, das ist ja komplett irgendwie, was ist denn bloß passiert, ja? Und ich hatte irgendwie völlig, an dem Abend hatte ich noch so gedacht, das war im Rahmen einer Shivaratri-Feier, die ich mitgemacht habe übers Internet. Das wird ja heute auch live gestreamt, zum Beispiel sowas. Aber an dem Abend wurde nicht gestreamt, sondern nur am Anfang. Also es gibt einen Hindu-Tempel in England, mit dem ich da live dann verbunden war am Anfang. Und dann war der Livestream weg. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, ich muss mein eigenes Shivaratri-Fest hier machen. Ich kann mich jetzt nicht mehr an der Puja orientieren, die wir da machen. Ja, also ich hatte das beim ersten Mal so gesehen, da war Maha-Shivaratri. Da haben sie also diese ganze Puja auch gefilmt, die ganze Nacht und so. Und ich habe das jetzt alles so mitgemacht, die Puja auch gemacht hier zu Hause, mit so einem kleinen Altar.
Kannst du erklären, was das ist? Weil ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus, wo du gerade von sprichst, mit der Feier.
Ja, Shivaratri ist das große Fest, Hochzeit von Shiva und Parvati. Also man könnte sagen, die Unio Mystica auf Indisch, die Vereinigung von männlichen Aspekten und weiblichen Aspekten auf höchster Ebene sozusagen. Yin und Yang vereinigt sich in Ekstase. Also das ist man könnte sagen, die indische Unio Mystica. Sagt ihr das was, Unio Mystica? Hm. Also so aus dem christlichen Bereich. Hm. Es ist im Grunde ein Fest, bei dem es um wirklich Erwachen oder beziehungsweise wirklich Erleuchtung geht, letztlich. So, natürlich ist es so, dass die Hindus, die haben dann jede Menge Wünsche und man sagt so, es gibt ein magisches Zeitfenster, das hängt mit der Mondkonstellation zusammen. Das ist ein Tag vor Neumond ungefähr und der Mond ist dann auch noch so eine hauchdünne Sichel, ja. Und da gibt es dann in der Nacht ein mystisches Zeitfenster. Und wenn man also vorher die Gunst Shivas erregt hat, indem man Shiva verehrt und gewisse Dinge macht für Shiva und so weiter, wenn also Shiva einem gewogen ist, so sagt man, könnten dann die Wünsche, die man hat, in Erfüllung gehen in dieser Nacht. Und ja, da ich zu dem Zeitpunkt noch das Gefühl hatte, dass irgendwas noch fehlte, habe ich dann mir gewünscht, das fiel mir nicht leicht. Also es war dann nachmittags auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass Shiva mich das fragt, was denn mein Begehr oder mein Wunsch ist. Ich hatte also große Vorbereitungen getroffen. Ich habe hier schöne Poster aufgehängt, so richtig Hindu-Poster, also original aus Indien waren. Hatte mir jemand geschenkt beziehungsweise zur Benutzung überlassen. Und die hatte ich ja aufgehängt und hatte ganz viel tolle Sachen eingekauft für die Puja, wollte ich machen. Und ganz, also wirklich mit, so wie die Hindus das auch machen, mit Joghurt und mit Honig und mit Milch und diesen ganzen Sachen. Puja, sagt ihr das was? Das ist da macht man Shiva Lingam. Das Shiva Lingam ist das Symbol für männliche Zeugungsorgan, sag ich mal so. Und natürlich heilig, das ist Shivas Lingam. Und das ist dann so eine. So ein Phallus-Symbol halt, nicht? So ein Keil oder ein Stein zum Beispiel, so ein ovaler Stein, ja. Und der steht dann quasi in einer Auffangschale. Das ist die Yoni, also das weibliche Organ in diesem Fall. Und dann werden also jede Menge zum Beispiel Joghurt drüber geschüttet und Milch drüber. Es wird also das Lingam wird gebadet regelrecht in diesen ganzen Substanzen, ja, das ist alles, was man essen kann und das wird dann gesammelt in dieser Auffangschale und dann zu Prasha, das ist eine göttliche, eine ganz besondere Speise, das wird dann an die Gläubigen verteilt daher. So. Und weil ich da jetzt quasi den Livestream verloren hatte, beziehungsweise gesehen hatte, dass sie nicht mehr übertragen bei dem kleineren Shivaratri-Fest, war ich dann so auf mich selber zurückgeworfen und hatte plötzlich das Gefühl, das wird wieder alles nix. Ach so, ja genau, ich war bei dem Wunsch, den ich, ich hatte mir gewünscht, erst war das dann so, ja, ich möchte vom Leid befreit sein, ja, also von jeglicher Art von Leid. Und dann habe ich nur gemerkt, nee, das reicht aber nicht, wenn ich vom Leid befreit bin, weil dann ist ja noch das restliche Universum im Leiden noch und das geht ja nicht. Und dann habe ich mir gewünscht, dass kein fühlendes Wesen mehr leiden wird in diesem Universum. Das war mein Wunsch. So. Und ja, dann kam es eben dazu, dass ich irgendwann quasi das Gefühl hatte, am Abend und als es immer später wurde, ich verlasse das Ritual jetzt, hatte ich das Gefühl, und es klappt alles nicht. Und dann haben wir am Ende gesagt, naja, ich feiere jetzt mein eigenes Liberat. Und dann habe ich mir ein Glas Wein eingegossen und so weiter und eine Pizza gegessen, was man alles nicht soll. Man soll eigentlich fasten bis zum frühen Morgen und erst nach Sonnenaufgang soll man wieder was essen. So, und ich habe also alle Regeln da gebrochen und habe mir gesagt, ich bin raus, Leute, das klappt eh wieder nicht. Das hat alles keinen Sinn. Und dann habe ich, mein Vater ist vor 6 Jahren gestorben, dann hatte ich das Gefühl, dass er da sehr nah gerade war. Und dann habe ich mit meinem verstorbenen Vater gesprochen und gesagt, ja, wenn du Gott siehst, dann bestell ihm einen schönen Gruß, ich weiß noch mehr weiter. Also das, wenn das jetzt auch wieder nichts wird, dann weiß ich echt nicht mehr, was ich überhaupt noch machen soll hier. Ja, und dann bin ich irgendwann, habe ich noch so Musik gehört später. Ich habe dann noch eine andere Substanz, sage ich mal, eine relativ harmlose Substanz dann zu mir genommen, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Das war so mehr zum, weil ich so frustriert war oder einschlafen wollte dann. Hab dann noch Musik gehört und bin dann auch eingeschlafen. So. Und als ich dann wieder aufwachte, da dachte ich so, oh, du hast das Zeitfenster verpasst. Das war so zwischen 0 und 0.35 Uhr irgendwie, ja. Und ja, hast du verschlafen, habe ich gedacht. Ne? Und ja, und dann stellte ich fest, dass alles anders war plötzlich. Und das konnte ich gar nicht fassen. Und dann habe ich das gemerkt, dass es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich wusste auf einmal, ja, kein Leid mehr, nichts mehr, alles klar. Kein Ego, nichts mehr, gar nichts mehr. So. Und dann habe ich das noch so ein bisschen getestet in den nächsten Tagen. Dann hatte ich wieder das Gefühl, ja, bist du jetzt wieder in so einer Erwachensillusion, dass du jetzt wieder denkst, irgendwas, ja, was gar nicht so war, sondern wieder weggeht oder so. Also irgendwas, ist es was Temporäres, ja, oder ist es wirklich jetzt, ja, wie soll man das nennen? Das Paradoxe ist ja, dass im Grunde Erwachen oder Erleuchtung Zeitlosigkeit bedeutet. Aber dass es sich irgendwie in der Zeit zeigt hier bei den Menschen, ja. Es durchdringt die Menschen dann in einem, ja, in einem zeitlichen Ablauf, ja. Das spielt aber gar keine Rolle, wann das passiert oder wann da überhaupt was passiert, ja.
Ich glaube, am Anfang vom Interview hast du auch gesagt, das ist sowieso so, oder? Also irgendwas, wir sind das ja, oder? Also.
Ja. Ja, das ist ja das Verrückte. Wir sind das sowieso schon, was wir suchen. Und es liegt eigentlich nur so eine Art, so eine Ablenkung darüber. Ja, das Ego ist eine Art, das existiert ja gar nicht. Ich habe es in meinem letzten Satz dann ja Verengung genannt. Das Ego verengt quasi das Selbsterfahren. Verengt es auf einen Menschen, auf eine Person. Ja, und das schafft das Leid eigentlich so. Aber dadurch wird das Selbst überhaupt nicht verändert. Das Selbst bleibt immer selbst. Ob es nun verengt wahrgenommen wird oder nicht. Ja. Und ich hatte auch in den letzten Jahren immer noch das Gefühl, es gibt das Selbst, was ich bin, und dann gibt es eine Ego-Spiegelung. Das habe ich auch immer so in meinen Satzangs damals so genannt. Und jetzt ist das Ego. Das Ego ist keine Spiegelung in dem Sinne. Es ist überhaupt nicht vorhanden. Es ist irgendwie mehr so ein Zusammenziehen, was irgendwann dann endgültig aufhört. Irgendwann hört das endgültig auf. So. Und dann bist du, was du immer so warst.
Ja. Hört das bei jedem Menschen endgültig auf? Also das Ego, ja, ist es mehr so Gedanken, oder? Die jetzt von der Konditionierung irgendwie kommen, oder was,
ja,
ist das?
Ja, diese Verengung kommt natürlich, das sind so Gedankenmuster, die sich immer mehr verengen und verdichten. Also das wird ja auch, ich weiß nicht, ob der Begriff Vasanas was sagt, die Gedankenmuster, das sind so immer wieder so Denkgewohnheiten. Also man denkt immer auf dieselbe Weise. Und man kriegt das ja dann auch so beigebracht quasi vom Leben, wenn man dann aufwächst, dass man eben so da einen Namen hat und ein Ich ist. Man hat dann ein Ich irgendwann und der verbindet sich mit dem Namen und später verbindet sich der mit dem Körper. Ja, dann sagt man, ich bin der Körper. So, das fing bei mir so an, mit, dass ich bin der Körper, so das Gefühl hatte, das fing so mit 7, 8 Jahren an, ungefähr. 8 Jahren, so kann ich mich erinnern. Davor war ich einfach immer nur irgendwie Bewusstsein, so auch als Kind und so. Und mit 8 Jahren fing das denn so an, ich bin der Körper. So. Dann merkte ich so, ich werde irgendwie eitel oder ich wollte gut im Sport sein und so weiter. Und dann fing dieses körperbezogene Denken irgendwie an. Ja. Und dass das wieder aufhört irgendwann, das ist letztlich bei jedem Wesen so, bei jedem, nicht nur bei den Menschen so. Nur der Zeitpunkt, ja, das weiß niemand so genau, wann das aufhört. Ich bin ja, für mich ist Wiedergeburten, das ist für mich eine Tatsache. Also wir kommen ganz oft wieder als Menschen, so erlebe ich das. Und das kann halt sein, dass es nicht in jeder Inkarnation gegeben ist. Also die Möglichkeit, man sagt so, die Möglichkeit ist da, aber die wird halt nicht immer ergriffen. So. Und dann kommt es halt im nächsten Leben vielleicht. Oder vielleicht auch erst in 10 oder 100 oder 1000 Leben. Also ja, das Selbst ist ja so, ist ja vollkommene Zeitlosigkeit. Dem Selbst oder Gott ist es egal, wie viele Inkarnationen es wie macht. So, ja, das ist einfach, das passiert einfach, weil das so das Spiel des Lebens, das ist ein, weiß ich nicht, also das passiert. Ja. Es ist ein Tanz. Ja, die Inder sagen, es ist ein Tanz oder Maya, ja, der wilde Tanz des Lebens.
Das ist eigentlich schon ganz schön faszinierend, wie sich das an einen Körper binden kann, oder? Also ich meine, wie das, was so freies Bewusstsein ist, auf einmal hier so, ja, das ist meins. Das ist irgendwie auch faszinierend, finde ich, so, dass das überhaupt geht.
Ich würde mal sagen, was den Menschen angeht, ist es ein Überlebensvorteil gewesen. Jetzt, weil man rein das physische Überleben nimmt, dann ist diese Ich-Identität, die sich auf den Körper bezieht, ein Vorteil, ein Überlebensvorteil. Aber das, wenn man dann später, sag mal, wenn man immer öfter als Mensch wiedergekommen ist, dann geht es dann nicht nur mehr um Überleben, sondern irgendwann spürt man auch, Mensch, irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich hier nicht zum ersten Mal auf der Welt. Ja, und dann denkt man sich so, Mensch, vielleicht geht es auch nicht nur um Leben und Tod hier, sondern vielleicht geht es um andere Dinge, um höhere Dinge oder so. Ja, und dann öffnet man sich irgendwann gegenüber der Frage vielleicht auch, wer bin ich wirklich? Bin ich wirklich dieser Körper und so weiter? Und das setzt aber auch automatisch ein, alles. Das kommt einfach irgendwann. Und wenn diese Prozesse dann einsetzen, dann wird scheinbar dieses Ego zu einem zum größten, allergrößten Feind erstmal. Das sieht dann so aus, als sei das Ego der große, große Feind. Aber man ist ja, das Ego macht sich sozusagen selber zum Feind und versucht sich dann loszuwerden. Ja, und das ist sozusagen der sicherste Weg, um sich am Leben zu halten. Ja, also diese Denkstrukturen, die halten sich dadurch am Leben, indem sie sich abschaffen wollen. Weil dadurch schaffen sie dann noch mehr Denkstrukturen, ja, die sich dann weiter zum Ego verdichten. So.
Ich habe auch schon gehört, dass, also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass Gedanken eigentlich immer Gefühlsabwehr ist. Wenn man alles fühlen würde, müsste man nicht so viel denken. Ist das so oder wo kommen die Gedanken her?
Ja, also wo die herkommen, das ist eine schwierige Frage. Ich habe so das Gefühl, dass Gedanken nicht unbedingt, die man hat, zum Beispiel, die sind nicht unbedingt immer in meinem Gehirn entstanden, sondern das ist eher wie ein Sender und Empfänger, so empfinde ich das. Natürlich können auch im Gehirn direkt Gedanken erzeugt werden, aber ich glaube, vieles, was man so denkt, gehört einem selbst gar nicht unbedingt. Das rauscht einfach so durch. Ja. Was ich bei mir festgestellt habe, ist, wenn ich ein Problem irgendwie habe, auf irgendeiner Ebene, sei es in persönlicher Natur oder wie auch immer, und mich nicht diesem Problem stelle, dann kommen immer wieder Gedanken, die dann irgendwann auch vielleicht mehr oder weniger direkt darauf hinweisen, vielleicht nicht sofort, aber wenn so ein erhöhtes Gedankenaufkommen ist, das ist für mich immer ein Zeichen, dass irgendwas gesehen werden will. Und insofern würde ich dann ja sagen, aber ich würde das nicht auf Gefühle beschränken. Es geht durchaus viel tiefer. Also da gibt es so einiges, was man eben verdrängen kann. Und das sind eben aber alles so persönliche oder psychologische Probleme.
Und hat sich bei dir jetzt irgendwas im Alltag so verändert, seitdem das jetzt so anders ist? Oder so unmittelbar ist?
Ja, es gibt eigentlich gar kein Problem mehr so. Und ja, es hat sich schon vieles verändert. Ich merke, wie selbst Tiere viel positiver auf mich reagieren. Tiere haben viel weniger Angst vor mir oder so. Ich habe da so eine Szene erlebt, da saß ich im Wald auf einer Bank und dann kam so ein Hund auf einmal und legte seinen Kopf so ganz liebevoll zwischen meine Schenkel. So, ich saß da so, dass ich ihn streicheln konnte. Und dann habe ich den gestreichelt und das war ein so schöner Moment, dass ich, ja, komme jetzt fast durch die Tränen. Ne? Ja, das ist einfach Liebe. Also ich erlebe ganz stark Liebe einfach, ja, allumfassende Liebe. Das ist so stark, dass wirklich, am Anfang habe ich sehr, sehr viel aus Liebe geweint einfach, weil es so stark und überwältigend war. Und ja, es ist sehr schön, so rauszugehen und mit Menschen zu sprechen, hier meine Nachbarn auch und so. Das ist einfach wunderschön. Einfach Smalltalk auch zu halten, ja, solche ganz alltäglichen Sachen. Und ja. Es ist eigentlich alles vollkommen, eigentlich ist alles total egal. Und gleichzeitig ist alles totale Liebe. Und durch diese Liebe ist alles im Mitgefühl irgendwie auch. Und dadurch ist dann wieder nichts egal. So, also, ja, so, es hat so beide Aspekte so. Und ja, und dann hat sich, ach so, das ist noch ganz interessant, dann danach hat sich dann meine Mutterbindung gezeigt. Also ich war doch psychologisch sozusagen noch nicht so frei von meiner leiblichen Mutter, die lebt auch noch. Und da hat sich ganz viel Befreiung auch.
So, wir hatten jetzt eine kurze Unterbrechung. Also wir waren, was sich im Alltag verändert hat. Und da ist ganz viel Liebe, hast du gesagt, jetzt unmittelbar. Und ja, und wenn jetzt jemand Fragen dazu hat, kann man dich irgendwie erreichen übers, ich glaube, du hast auch einen YouTube-Kanal, oder?
Genau, also das Hauptsächliche wäre mein YouTube-Kanal, Jens Marionette, einfach in der Suche, also bei YouTube in die Suche eingeben, dann kommt der Kanal und da ist mein Impressum. Und also Kanal unter Kanalinfo ist mein Impressum, das ist rechts dann der Kanalreiter, Kanalinfo, und da steht meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und was ich jetzt demnächst vorhabe, ist eben erstmal so regelmäßig Videosatzangs noch aufnehmen, eine Zeit lang, und dann auch über Live-Chat wieder Satzang anbieten. Und man kann mich, also wenn ich einen Videosatzang mache, das ist ja dann ohne Chat, dann könnte man dann Fragen stellen per E-Mail, die dann im nächsten Videosatzang beantwortet werden, zum Beispiel. Also man kann mich einfach über die E-Mail-Adresse oder über Telefon erreichen. Ganz einfach.
Du hast früher auch schon ganz viel so Satzangs gegeben, auch in Bremen, ne? Das machst du jetzt im Moment aber nicht, oder?
Nee, Bremen ist gerade, das war kurz vor dem Corona-Lockdown, dass ich für mich schon da beschlossen hatte, erstmal da eine Pause zu machen, hatte dann die Bremer eingeladen, gerne auch zu mir zu kommen, aber dann kam Corona und dann hat sich das alles verlaufen, und die Location, wo das war, die ist jetzt momentan auch, muss ich erst checken, ob das noch geht, da, das ist so alles ein bisschen durch Corona auch eingeschlafen irgendwie, und weiß ich nicht, ob das, ich würde es auch wieder machen, ich würde auch wieder nach Bremen fahren, ich würde auch woanders hinfahren. Nur es muss dann eben sich auch lohnen. Also in Bremen war es gut, also da waren immer so genug Leute. So, das war gut. Ja. Das wird sich irgendwas finden. Es ist jetzt nicht so, dass ich da so, ich mache das ja schon seit Ende 2014 jetzt. Da hat das angefangen mit Live-Chats und Video, also Videos, das war Sommer schon, und dann im Herbst gegen September, Oktober waren dann die ersten Live-Chats, Satzung Live-Chats. Und ja. Ich hatte dann eine Pause, wann war das? 2018 hatte ich dann aufgehört wegen einer längeren Depression, die dann bis Herbst oder Sommer 2019 gedauert hat, also recht lange gedauert hat. Und dann hatte ich wieder ein paar Satzangs in Bremen auch gegeben und auch wieder über Live-Chat-Satzangs angeboten. Und dann kam irgendwann Corona und dann war das auch alles wieder da hinten irgendwie so. Ja, aber das ist jetzt einfach. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ich bleibe hier einfach sitzen und warte mal, ob jemand kommt. Irgendwie, weil es ist nicht so wichtig. Also für mich jetzt, es ist nicht so wichtig. Aber ich habe auf der anderen Seite merke ich, dass es mir viel Freude bereitet, über diese Dinge zu reden und auch Fragen zu beantworten dazu. Das gibt mir ganz viel Lebensqualität einfach. Ja, es ist das Schönste, was ich eigentlich der Welt geben kann, so nach meinem Empfinden. Also es ist die schönste Arbeit, wenn man so will. Es ist eigentlich keine Arbeit, aber ja, es ist so die schönste Sache, die ich eigentlich so nach außen hin tun kann für mich. Deswegen gebe ich so gerne Satzang. Aber das ist kein Satzang ist auch, wenn ich hier Nachbarn treffe. Wenn ich nach unten gehe und da treffe ich Leute und wir reden kurz, das ist immer Satzang.
Aber die fragen dich nicht direkt, wie kann ich das selbst sein?
Nein, so direkt. Nein, aber das Das findet ja auch viel nonverbal statt. Also hier wohnen auch andere, sag mal, weise Menschen und so oder reife Menschen so, die auch offen sind für solche Dinge. Und man leitet sich was in die Richtung auch. Ja, das nennt man, man nennt es dann anders oder man redet anders darüber vielleicht, aber ja, das sind schon interessante Menschen auch hier.
Dann kannst du auch die Menschen verstehen, die überhaupt gar kein Interesse da haben, also davon zu sprechen, obwohl sie es vielleicht selbst, also manche reden nicht einfach nicht drüber, ne, oder?
Kann ich sehr gut verstehen, ja, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das ist so die Frage, was ist man so für ein Typ einfach? Und ich bin schon auch, ich habe schon so eine extrovertierte Seite auch. Ich sitze auch gerne mal auf einer Bühne, war auch da damals Forum Erleuchtung dabei, 2 Jahre, nee, beziehungsweise 2016 dann nochmal, war ja nochmal dann, also 3-mal zusammen Forum Erleuchtung und das habe ich auch total genossen damals. Fand ich super. So, ja, aber das ist eben je nach Charaktertyp auch. Es gibt ja auch mehr introvertierte Leute. Ich habe auch so eine introvertierte Seite manchmal, aber ich habe eben auch so das nach außen gehen. Ne? So. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube auch, dass es ganz viele erwachte Menschen gibt, die ganz einfach nur ihr Leben leben so und die da auch überhaupt nicht weiter reflektieren. Die sind einfach nur, die merken einfach dann irgendwann, ja, ich leide nicht mehr, es ist alles gut und ich bin im Frieden und das reicht mir vollkommen und die interessieren sich da gar nicht weiter für dann vielleicht für solche, also das zu thematisieren oder darüber zu reden. Ja.
Also mich interessiert noch, also du hast ja eben von diesem Fest da gesprochen. Wie hieß das? Wie heißt das? Also
Shivaratri. Ja. Und das ist eigentlich, also das Große ist Mahashivaratri, das ist einmal im Jahr. Und dann gibt es so, ich kenne mich jetzt auch nicht so hundertprozentig aus, so, das ist so wie so Erinnerungsfeste dann jeden Monat. Diese Mondkonstellation, diese mystische Mondkonstellation, um die es da geht, die ist natürlich jeden Monat. Ja, die ist einmal im Monat immer.
Also habe ich das dann richtig verstanden, dass es eigentlich darum geht, das Weibliche und Männliche also ganz zu integrieren, oder wie? Oder Shiva ist das Männliche und die Erscheinung das Weibliche?
Ja, Parvati in dem Fall nicht. Also es ist ja so richtig, es ist ja so ein, da gibt es so dann Geschichten darüber, wie das Fest entstanden ist. Das habe ich bei Wolf-Dieter Stoll gelesen, der hat darüber Bücher geschrieben. Also nicht nur darüber, also das kommt halt vor in seinen Büchern, in 2 seiner Bücher, die ich jetzt zum Teil gelesen, also ich habe 1 jetzt bald ganz durch. Das hat mich darauf hingewiesen, auf dieses Fest. Und da ist das auch sehr genau beschrieben. Und da gibt es eine Geschichte dazu, wie auch jemand rein zufällig, ein Jäger, der war dann im Wald auf dem Baum und konnte nicht mehr zurück. Und weil es dunkel war und die wilden Tiere kamen im Dschungel und so. Und dann musste er sich auf dem Baum verstecken. Und dann war unten so ein Stein, den hat er aber gar nicht gesehen. Und weil er irgendwie traurig war, dass er nicht zu seiner Familie konnte mit dem erlegten Reh, da fing er an zu weinen und dann flossen die Tränen immer auf diesen Stein. Ja, und dann pflückte er so gedankenverloren Blätter ab von dem Baum und ließ die dann fallen und so. Und das waren dann ausgerechnet natürlich die Shivas Lieblingspflanze, die, ich glaube, Beelbaum oder so, irgend so was in der Art. Beel war es, glaube ich, genau, der Beelbaum. Das ist wächst hier nicht in Deutschland, wächst in Indien. Und dann waren das diese heiligen Blätter, aber er wusste das alles gar nicht und hat dann also hinterher dann was ganz Tolles erlebt. Er ist dann irgendwann gestorben und ist in seiner nächsten Inkarnation dann ein weiser König geworden. Und er hat dann erkannt, warum das ihm so widerfahren ist, diese Gnade, weil er eben genau in dieser heiligen Nacht, in diesem Moment, in diesem mystischen Moment dann quasi ein unbewusstes Ritual vollzogen hat mit seinen Tränen. Und das hat Shiva so berührt, dass er ihm ganz viel Gnade erwiesen hat und ihn also ganz befreit hat letztendlich dann. So, das ist so eine Geschichte, die man darüber, hier gibt es bestimmt noch mehr Geschichten, die Inder haben so viele Geschichten und Anekdoten, Märchen, quasi Mythen, wie das entstanden ist. Es ist offiziell die Hochzeit von Shiva und Parvati, es ist ein Hochzeitsfest mit Hochzeitsgästen und die Gläubigen sind die Hochzeitsgäste quasi. So. Jeder kann sich da, der die Gunst Shivas haben möchte für sich, kann sich entsprechend verhalten und dann beten. was er haben möchte. So, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und man sagt, die Hindus sagen, dass Shiva eigentlich ein Gott ist, der keinen Wunsch abschlagen kann im Grunde. So, das wird dann vielleicht auch erfüllt, wenn man das macht. Mhm. Keine Garantien, das ist klar.
Mhm. Okay. Und hast du noch einen Wunsch oder also ein Thema, wo du gerne drüber sprechen möchtest? Jetzt.
Gute Frage.
Man sieht dich öfters mal, also zumindest früher habe ich, ich glaube, da bist du an der Nordsee, oder? Fährst du gerne ans Meer? So? Ist das was Besonderes, weil das da offen ist, oder ist das einfach, könntest du auch im Wald fahren?
Ich bin auch gerne im Wald, aber ich bin so ein Küstenkind. Ich bin in Stade geboren, an der Elbe. Das ist
in Stade?
Ja, das ist relativ nah an Cuxhaven dran. Ich war als Kind oft mit meinen Eltern in Cuxhaven, so für Wochenenden oder auch mal für einen längeren Urlaub. Und später dann auch noch, als ich jugendlich war, da waren wir dann wochenlang teilweise an der Nordsee und dann immer Urlaub gemacht. Und das war in den letzten Jahren jetzt auch wieder. Da war ich jetzt dreimal, habe ich da Urlaub gemacht jetzt in den letzten Jahren. Und habe das auch sehr genossen. Das fing dann 2019, hat mir das, als ich noch so mit meiner Depression kämpfte, da hat mir das sehr gut getan, da zu sein an der Nordsee. Das ist sehr heilsam. So. Und die Weite, ich liebe die Weite, ja, ich liebe das Meer. Also ich bin schon so ein Küstenkind, wirklich. Dass ich fühle mich am wohlsten an der Küste eigentlich so. Ja. Und Lüneburg ist ja auch nicht weit weg von, sowohl von der Ostseeküste als auch von der Nordseeküste. Die sind eigentlich relativ gut noch erreichbar. So. Von daher, am liebsten würde ich natürlich direkt irgendwie an der Küste wohnen, aber das hat sich noch nicht ergeben. So. Ja. Ja, nee, also ich würde, was mir noch so gerade eingefallen ist, dass im Satsang eben eine wunderbare Sache eigentlich ist. Dass das aber eben auch so, ja, eben ein, es ist schon ein Kulturimport. Ja, das ist ein gewisses Problem, finde ich. Trotzdem möchte ich es für mich weiter nutzen, weil es, naja, ich könnte es so sagen, ich bin auch, ich habe das Gefühl, dass ich schon in Indien mindestens zweimal inkarniert war, vielleicht auch öfter. Und ja, die Inder sagen, wenn man schon mal in Indien da gelebt hat, ich war da vielleicht mal so eine Art Sadhu schon mal früher oder ein Yogi oder sowas. Einmal war ich auch eine Frau vermutlich. Und man sagt dann so, wenn man dann im Westen wiedergeboren wird, sagen die Inder, die Hardliner so zumindest, die sagen dann, ja, dann hat er karmisch Mist gebaut und deswegen muss er jetzt da im Westen wiedergeboren werden. Oh. kann sein. Und, also ich bin schon so sehr, ich habe das Indische sehr in mir auch. Ja, ich fühle mich manchmal wie so ein halber Inder, kann ich sagen. Das ist ganz klar da. Ich kann auch viel mit indischen Worten anfangen, so die resonieren manchmal. So Worte, die ich gar nicht weiß, was sie bedeuten. Vom Verstand her weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Zum Beispiel habe ich das 2014 da erlebt, Sahasra. Ja, das Sahasra ist das Kronenchakra. Immer wenn ich dieses gedacht habe, da kribbelt das hier regelrecht. Das wird das, ja, das antwortet auf dieses Wort. Ja, ich merke es jetzt auch gerade wieder nicht. Das ist Wahnsinn. Also ich funktioniere einfach über so indische Worte, über Sanskrit-Worte teilweise. Das funktioniert. Ich habe auch mit 23 Jahren den Satya Sai Baba quasi als Guru bekommen, sozusagen. Der ist einfach aufgetaucht. Das ist aber auch in früheren Interviews schon alles genau erklärt. Also habe ich da schon drüber gesprochen. Und ich hatte mit
23 hat er da noch, der hat doch, hat er da noch gelebt, oder?
Ja.
Ach so.
Ja,
okay,
2011, das war 1988, mhm. Als ich den Guru bekam, weil ich da jemand kennengelernt hatte, der in Indien war, der hat Bilder mitgebracht von dem Sai Baba. Und dann habe ich nur diese Bilder gesehen und den Namen gehört. Und als ich schon Sai Baba hörte, da wusste ich schon, das ist was für mich. Ich wusste das vom Namen schon. Als hätte ich den schon aus dem vergangenen Leben. Also der hat ja als Shirdi Sai Baba, sagt man, schon gelebt. Also das ist eine Dreifach-Avatar-Inkarnation, sagen die Inder. Der kommt immer wieder, ja, also als Shirdi Sai Baba war schon da. Jetzt ist er als Satya da und er wird als Prema Sai Baba noch wiederkommen. Das kommt, dauert auch nicht mehr lange. Der ist ja 2011 gestorben. Und genau. Und seitdem bin ich mit diesem indischen Guru gewesen, weil der einfach aufgetaucht ist. Ich habe dann einen mystischen Traum erlebt, wo ich auf einmal nicht mehr an Gott glauben musste, sondern wusste, dass ich Gott bin. Selbst. Also nicht diese Person. Nicht dieses Ich, was nur mal da ist und mal nicht da ist, dieser Ich-Gedanke. Nein, nein. Dass ich in Wahrheit, in meiner wahren Natur Gott selbst bin. Ja, das ist, war so bewiesen in dieser Ekstase, die ich da erlebt habe. Das war so klar, glasklar, wie es war so viel realer als alles andere, was ich bisher erlebt hatte. Es hatte eine solche Wucht, dass ich danach nur noch suchen konnte. Es war am nächsten Morgen dann plötzlich, als der Schlaf, als ich aufwachte, war das alles weg wieder. Ich war ein normales Ego wieder. Ja, und dachte, Mensch, du hast es vermasselt, habe ich gedacht. Ne? Das ist, warum konnte ich mich nicht hingeben? Ich war also, ja, der erste Gedanke, der dann kam, war von mal, da kam so ne, in dieser Ekstase, wenn das jetzt weitergeht, muss ich sterben. Und dann ebbte es ab in dem Moment. Und dann, als ich dann wach war, dachte ich, Mensch, warum hast du denn nicht, warum bist du denn nicht gestorben? Verdammte Scheiße. Ja. Und dann fing ich an, die Blöde zu suchen. Also ich war sowas von motiviert, dass ich morgens ich habe mir einen Wecker gestellt, morgens um 3:30 und habe dann Lichtmeditation gemacht und solche Sachen. Ja. Also das war dann übertrieben, weil ich eigentlich nicht so der Disziplintyp bin, aber damals war das, ich habe ganz viel gefastet und, und. Also ich habe die Bhagavad Gita gelesen und was weiß ich nicht alles. Also alles dann eigentlich ohne Erfolg zu schien es, ja, bis dann im Jahr 2000 sich so eine erste wirklich also dauerhafte Transzendenz schon einstellte. Was aber noch nicht das Ganze war. Also bei mir ist das wie so ein Schichtkuchen. Ich bin auch mit dem Gayatri-Mantra, das ist mein Mantra, das ist das Gayatri-Mantra, das ist ja Urbhuvasvara, also drei Welten. Ja, das sind diese drei Welten. Eine grobstoffliche Welt gibt es, eine feinstoffliche Welt und die kausale Welt. Und man könnte so sagen, mein Ego hat sich stufenweise in die Verengung hat sich stufenweise immer geweitet, alle 12 Jahre. Und jetzt zum Schluss, jetzt waren es nur noch 10 Jahre jetzt, also so erlebe ich das. Wobei jetzt noch viele Vasanas da sind. Also hier sind ganz viele Gedankenmuster, die also aufsteigen und dann einfach nur gesehen werden und losgelassen werden. Amada hatte das mal so beschrieben, dass der Ventilator abgestellt ist. Also es wird kein neues Karma mehr erzeugt, aber das alte Karma von vergangenen Leben zum Beispiel, das zeigt sich dann und wird sozusagen erlöst, dann ausgelebt, ja. Also bei mir ist das so ein ganz langsamer Erwachensprozess, der seit 1988 begonnen hat. So kann ich sagen. Und der ist auch eigentlich nie zu Ende. Nur irgendwann kommt dann so ein Stadium, wo dann quasi, ja, eben kein, so erlebe ich, so finde ich, dass kein neues Karma mehr erzeugt werden kann, weil nicht mehr ich-bezogen gehandelt werden kann, sondern nur noch aus dem Selbst heraus quasi alles geschieht, aus der Liebe. Man könnte sagen, aus Herz handelt nur noch, aus dem Herzen kommt alles. Und das Herz denkt eben nicht und das ist kein Kalkül, das ist nur reine Liebe. Und alles, was aus reiner Liebe geschieht, erzeugt eben kein Karma. Aber das sind so Sachen, Konzepte, mein Gott, ja, das ist alles nicht so wichtig. Weil bei mir ist es halt so, das ist mein Weg, so erlebe ich den. Aber das ist auch nicht beispielhaft für andere, sondern ich weiß, dass die Wege so verschieden sind, eigentlich wie die Menschen selber sind auch. Die sind sehr, sehr individuell, man kann das auch nicht übertragen. Und ich möchte auch echt davor warnen, jetzt, dass man das selber, also man kann sich gerne mit Shivaratri beschäftigen oder das selber machen für sich auch. Es ist nichts Schlechtes, aber man sollte nicht erwarten jetzt, dass dann was passiert oder so. Ja, ich habe dann auch bei mir ist nur was passiert, weil ich hatte alles aufgegeben. Ich habe gesagt, das war's. Ich bin raus, habe ich gesagt. Und nur dann konnte was passieren überhaupt, in diesem totalen Loslassen. Ja, also Karl Renz hat das so gesagt, es ist eigentlich nicht geschehen, es ist eigentlich gar nichts passiert. Und das kann ich auch nur sagen. Ich habe geschlafen und dann war alles klar. So.
Ja, schön. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview und ja, sehr schön.
Gerne.
Danke.
Ich danke auch, ja, vielen Dank.